Ich darf euch auch herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute Morgen das Wort hören, oder? Darum sind wir gekommen. Amen? Amen. So schön. Ich habe heute meine Predigt überschrieben, das Richtige tun, aber auf die falsche Art und Weise. Kennt ihr das? Hat das schon mal jemand gemacht? Ich habe schon oft gemacht. Ich möchte zu Beginn ein kleines Zeugnis erzählen. Wir waren letzte Woche in Urlaub, oder diese Woche, waren wir in Österreich und haben gedacht, ja, gehen wir ein bisschen Abstand nehmen von der Welt, von dem Fasching vielleicht und einfach auf eine Hütte, einfach Zeit mit Gott zu verbringen, ganz alleine. Und dann fahren wir dorthin, da waren wir eine halbe Stunde ungefähr schon vorher da und dann, ja komm, wir fahren noch in dieses kleine Städtle rein und gucken, was da alles so gibt. Dann fahren wir. Und dann steht auf einmal Polizei da und zieht uns Polizei raus. Okay. Wir hatten keine Angst oder so. Wir machen ja nichts Falsches. Und ja, der Polizist sah ein bisschen komisch aus. Der hat so Farbe, hier so ein Herzchen gehabt und so. Und dann sagt er, ja, Fahrzeugschein, Führerschein. Dann hole ich das alles so raus und dann sagt er, ja, wir sind keine richtige Polizei, wir sind Faschingspolizei. Also, okay, da fahren wir von Deutschland weg nach Österreich, wollen dem Fasching entkommen und dann kommen wir gleich wieder rein, ja. Aber nicht schlimm. Ja, dann hat er gesagt, ja, wir machen hier Faschingspolizeikontrolle, wir wollen ein bisschen Spenden sammeln fürs Fasching. Dann habe ich gesagt, ja, so auf die Art, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Ich habe Jesus. Kennst du Jesus? Ja, kenne ich ja, aber so richtig. Und er war so offen, es war ein junger Mann, vielleicht 20 Jahre, ja. Und er war so offen fürs Evangelium, ich könnte ihm einfach sagen, Jesus liebt dich. Und sagt er, ja, das habe ich gelesen, steht auch auf dem Nummernschild, gell? Sag ich, ja, er liebt dich wirklich. Und dann habe ich ihm einfach das Evangelium erzählen können und habe ihm mein Herz hingeben können. Und er war einfach offen und ich denke mir manchmal, gerade bei den Menschen, wo die Sünde am größten ist, da ist die Gnade umso größer, oder? Dass wir nicht denken, oh, die brauchen eh nicht. Nein, genau andersrum. Jesus ist auch zu den Sündern gekommen und nicht zu denen, die wo gemeint haben, denen geht schon so gut oder die sind schon so gut. Wir halten alle Gesetze, nicht zu denen, sondern die, wo erkennen, dass sie Sünder sind. Dahin kommt Jesus. Amen. Und das war schön einfach, ja. Da hatten wir einen guten Start, haben das Evangelium gestreut. Ja, und er hat uns ziehen lassen. Gut. Das Richtige tun, aber auf die falsche Art und Weise. Das haben wir alle schon mal gemacht. Und es steht oft in der Bibel von David, er hat ein Herz nach Herzen Gottes ausgerichtet, dass er ein gutes Herz hat. Ja. Und aber auch David hat Sachen getan, vielleicht das Richtige, aber auf die falsche Art und Weise. Und das lesen wir gerade mal zusammen in 1. Chronik 13, Vers 1 bis 14. Und Kapitel 12, da geht es noch um, dass David zum König wurde, über ganz Israel. Und jetzt im 13 geht es weiter über die Bundeslade. Die wurde gestohlen, die war nicht mehr da in Jerusalem. Und das lesen wir jetzt mal zusammen ab Vers 1, 1 bis 14. Und David hielt Rat mit den Obersten über 1000 und über 100, mit allen Fürsten. Und David sprach zu der ganzen Gemeinde Israels, wenn es euch gut erscheint und wenn es von dem Herrn, unserem Gott ist, so lasst uns rasch Botschaft senden zu unseren übrigen Brüdern in allen Gegenden Israels, sowie zu den Priestern und Leviten in ihren Bezirksstädten, dass sie sich zu uns versammeln. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen. Denn zu den Zeiten Sauls fragten wir nicht nach ihr. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man so handeln solle. Denn diese Sache war recht in den Augen des ganzen Volkes. Könnt ihr euch vorstellen, David hat so einen Vorschlag gemacht und das ganze Volk Israel, ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionen es waren, 1 Million, 2 Millionen, aber die hatten alle, ja, machen wir. Könnt ihr euch vorstellen, ganz Deutschland hat denselben Gedanken und sagt, sonntags gehen wir in den Gottesdienst. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das hier aussehen würde? Da würden die draußen auf den Bäumen auch sitzen. Es würde ganz anders sein. Da wäre kein Platz mehr neben dir frei. Das ganze Volk hatte einen Gedanken gehabt. Und das ist so schön. Und Vers 5. So versammelte David ganz Israel vom Sihor-Fluss in Ägypten an bis nach Lebo Hamat, um die Lade Gottes von Kirjat Jarim zu holen. Und es sind ungefähr 20 Kilometer des Kirjat Jarim, ja? Das sind 20 Kilometer von Jerusalem, also das war ungefähr die Strecke dann, ja? Und David zog mit ganz Israel hinauf nach Bala, das ist in Kirjat Jarim, welches in Juda liegt, um die Lade Gottes des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird, von dort heraufzuholen. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs führen und Ussa und Achio lenkten den Wagen. David aber und ganz Israel spielten vor Gott her mit aller Kraft, mit Liedern und Lauten, mit Harfen und Handpauken, mit Zimbeln und Trompeten. Das hört sich doch alles so gut an, oder? Die haben extra einen ganz neuen Wagen genommen. Nicht irgendeinen, sondern einen neuen Wagen. Und dann machte das ganze Volk Lobpreis. Sie haben Gott gelobt, sie haben gesungen mit Pauken und Instrumenten. Ihn angebetet. Das hört sich doch so gut an. Sie wollten das Richtige tun, aber auf die falsche Art und Weise. Und das lesen wir im Vers 9, was da passierte. Auch wenn es sich gut anhört. Als sie aber zur Tenne Kidon kamen, streckte Ussa seine Hand aus, um die Lade zu halten. Er stand da und dann streckte die Hand aus. Er wollte die Lade Gottes halten. Denn die Rinder waren ausgeglitten. Und die drohte umzukippen, die Lade. Und er wollte halten, dass sie nicht umkippt. Es war doch was Gutes, Gott halten, dass er nicht kippt. Dann brannte der Zorn des Herrn über Ussa und er schlug ihn, weil er seine Hand an die Lade gelegt hatte und er starb dort vor Gott. Wow, er wollte doch was Gutes tun, er hat Gott gelobt und gepriesen und jetzt fällt die Lade um und er möchte sie aufhalten, möchte was Gutes tun und er stirbt dabei. So oft ist in unserem Leben, dass irgendwas passiert, was wir nicht voraussehen können. Was wir denken, ist doch alles so gut gelaufen, dann passiert sowas. Ussa ist nicht mehr da. Und David entbrannte darüber. Und es heißt auch, ein Unmut kam über ihn, so ein Schmerz. David wurde so zornig irgendwie, dass der Herr den Ussa so hinweggerafft hatte und er nannte jenen Ort Peres Ussa bis zu diesem Tag. David dachte, er hat alles gut gemacht, er hat doch Lobpreis gemacht, einen neuen Wagen genommen, nicht irgendeinen. Und noch alle zusammen waren eins, wollten doch die Lade zurückbringen nach Jerusalem. Und jetzt stirbt dieser Ussa. Das gibt's doch nicht. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Unmut er hatte? Aber im Vers 12. Und David fürchtete sich vor Gott an jenem Tag und sprach, wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen? Und da bin ich stehen geblieben. Dieses Wort wie. Wie soll die Lade Gottes zu mir gebracht werden? Oder wie soll Gott in mein Herz hineinkommen? Wie? Es ist wichtig, dass wir uns diese Frage mal stellen. Es passiert nicht einfach so. Wir müssen uns die Frage stellen, wie passiert es? Wann passiert es? Warum passiert es? Und da, als diese Frage kam, da hat er auch irgendwo erkannt, ja, dass was falsch war. Gott macht hier keine Fehler. Vers 13, darum ließ David die Lade nicht zu sich in die Stadt Davids bringen, sondern ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms, des Gathiters. So blieb die Lade Gottes beim Haus Obed-Edoms in seinem Haus 3 Monate lang und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Das hat jetzt Gott wiederum gesegnet. David wusste nicht, was er machen sollte. Er sagt jetzt, okay, jetzt stopp, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Mal zur Seite mit der Bundeslade, in das Haus rein und jetzt ist er zurückgegangen. Das ist auch wichtig, dass wir nicht einfach weitergehen, egal was passiert, sondern dass wir immer im Kontakt mit Gott bleiben. Dass wir nicht von ihm Abstand nehmen, sondern sagen, oh, jetzt ist das passiert, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Und es ist ein bisschen schwierig zu verstehen, diese Geschichte im Alten Testament. Und da habe ich ein Beispiel genommen aus dem Neuen Testament, auch aus Matthäus 26, Vers 50 bis 54, wo wir die Geschichte schon vielleicht eher kennen, was da mit Jesus passiert ist. Da ist sowas Ähnliches passiert. Da war die Gefangennahme Jesu, als Judas Jesus verraten hatte. Und das lesen wir mal zusammen in Vers 50. Jesus aber sprach zu ihm, zum Judas: Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Oh, das war genau so ähnlich, oder? Da fällt die Lade um, fast. Und hier wird der Gott festgenommen in Ketten. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, wir wissen, es war Petrus, steht in einer anderen Bibelstelle, streckte die Hand aus. Genauso wie der Usser. Er streckte die Hand aus, um die Lade zu halten. Und hier streckte Petrus die Hand aus. Warum? Um Jesus zu schützen? Um Jesus zu retten vor den Wachen? Jesus ist der Retter. Ihn brauchen wir nicht retten. Jesus rettet uns. Amen. Wir brauchen ihn nicht retten. Wir brauchen ihn nicht zu beschützen. Wir müssen ihn loben und danken, dass er uns beschützt. Amen. Und es ist wichtig, dass wir es richtig rummachen. Und siehe, einer von denen, Petrus war das, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Das ist die Frage. Denken wir, Gott ist so klein, dass die Bundeslade Gottes umfällt, dass Jesus sich nicht selber retten kann? Was denken wir von unserem Gott? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Es hat alles einen Sinn. Gott hat einen Plan. Und er will ihn in Erfüllung bringen. Er hat gesagt, er wird so festgenommen und sie werden ihn kreuzigen und so weiter. Das ist sein Plan gewesen. Und wir Menschen denken, oh, wir müssen jetzt Jesus retten. Ich zog das Schwert und befreie Jesus, dass er nicht festgenommen wird. Aber Jesus sagt nein. Und könnt ihr euch vorstellen, Petrus war 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs und Jesus spricht jeden Tag: Liebt eure Feinde, vergebt einander, betet für eure Feinde. Und wenn die Feinde dann kommen, ziehen wir das Schwert und schlagen das Ohr ab. Hat Jesus sich irgendwo versprochen? Er hat doch immer gesagt, liebt einander. Jesus hat nie das Schwert gezogen. Und hier, aber das ist unser menschliches, dieses ich will was Besseres machen, ich will was helfen, ich will irgendwas. Aber wir müssen gucken, dass es biblisch ist, dass es in der Bibel auch steht. Das ist wichtig, dass es unser Fundament ist. Was wir tun, nicht auf gut denken, es sind auch gute Gedanken, ich wollte Jesus retten. Aber er sagt, nein, nein, tu dein Schwert weg, sonst wirst du durchs Schwert auch umkommen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, was wir machen. Der Herr hat immer einen Plan. Wichtig ist, dass wir diesen Plan kennen und oder erkennen und danach fragen, wie soll ich die Lade bringen? Wie soll ich das tun? Wie kann ich gerettet werden? Das ist eine Frage in unserem Herzen. Was war falsch bis jetzt, dass es noch nicht funktioniert hat? Und weiter lesen wir diese Geschichte von David in 1. Chronik 14, Vers 1 bis 2. David hat alles falsch gemacht, oder sagen wir mal, die falsche Art und Weise. Aber Gott, nachdem er gefragt hat, wie, war es wie so eine Umkehr. Und Vers 1 lesen wir: Und Hiram, der König von Tyros, sandte Boten zu David und Zedernholz mit Maurer und Zimmerleute, damit sie ihm ein Haus bauten. Und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel bestätigt hatte, denn sein Königreich war zu hohem Ansehen gebracht worden, um seines Volkes Israel willen. Da hat es bestätigt, der Herr. Das ist, jetzt bist du auf dem richtigen Weg wieder, David. Du fragst, wie geht's weiter und so. Und es will, Gott möchte, dass wir ihn fragen. Und das lesen wir auch weiter in die Verse 9 bis 11, wie das so praktisch aussieht. Ja, die Philister aber waren gekommen und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter. die Feinde kommen, die greifen an. Und so ist auch heute bei uns. Feinde greifen uns an. Nicht Fleisch und Blut, sondern die Mächte des Himmels. Die greifen uns an, die bösen Mächte. Und da ist wichtig, was machen wir dann? Ziehen wir ein Schwert? Versuchen die Lade zu halten? Oder kommen wir zu Gott und fragen, was er möchte? Und das hat jetzt David gelernt. Im Vers 10, was machte David danach? Da befragte David Gott und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Eine Frage, er demütigt sich, er möchte wissen, was möchtest du, dass ich tue? Soll ich gegen die Philister hinaufziehen und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf, denn ich werde sie in deine Hand geben. Und als sie nach Baal-Perazim hinaufzogen, schlug sie David dort. Und David sprach, Gott hat durch meine Hand meine Feinde zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Baal-Perazim. Und dann geht's weiter in den nächsten Versen. Dann kamen die Philister nochmals und David befragte wiederum Gott. Und Gott schenkte David wiederum einen Sieg, weil er ihn gefragt hat, was soll ich tun? Könnt ihr euch vorstellen, jetzt kommen die Philister, er besiegt sie. Ah ja, Gott hat mir gesagt, ich habe sie besiegt. Und dann nächste Mal kommt es gleich wieder, die kommen schon wieder, greifen an. Jetzt brauche ich Gott nicht mehr fragen, weil letzte Woche hat er ja gesagt, jetzt brauche ich nicht mehr fragen. Aber so ist es nicht. Gott möchte in alle mit uns sein, in kleinen und großen Dingen, jeden Tag. Und er fragt wieder, soll ich wieder gegen sie aufziehen? Sagt ja. Und er bewegt sie wieder. Aber in eine andere Art und Weise. Da musste der sich in den Balsambäumen verstecken und so. Ja? Es ist einfach anders. Gott ist immer speziell für jeden. Und er hat immer wiederum einen neuen Plan, immer wieder anders mal. Dass wir können nicht pauschalisieren, okay, jetzt so und immer und nicht links und nicht rechts auf die Art. Sondern Gott hat für jeden einen Plan. Und er möchte mit uns sprechen. Er möchte uns sagen, was wir zu tun haben. Wir müssen uns aber beugen und sagen, ja, was sollen wir tun, Herr? Gott möchte, dass wir ihn fragen. Bei kleinen und großen Dingen. Er ist nicht für nichts zu klein und für nichts zu groß. Er beugt sich auch bei den kleinen Dingen. Egal, was es ist. Und weiter geht die Geschichte im 1. Chronik 15, Vers 1 bis 4. Da kommt der zweite Versuch, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Und da lesen wir mal, was da passiert. Vers 1 bis 4. Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids und er bereitete einen Ort für die Lade Gottes und schlug ein Zelt für sie auf. Wow, das war der zweite Versuch. Davor hat er nicht mal einen Ort vorbereitet. Der wollte sie einfach hochbringen und dann wohin überhaupt? Wo sollen wir, wisst ihr, was ich meine? Dass wir vorbereiten. Gott hat gesagt, mach das so und so, ich bereite das vor. Ist schon ganz anders, der zweite Versuch. Damals sprach David, niemand soll die Lade Gottes tragen, als allein die Leviten tragen. Vorhin soll es doch auf dem Wagen fahren. Jetzt hat er seine Meinung irgendwie geändert. Sollen tragen und nur die Leviten. Kein Usa mehr und kein anderer mehr, sondern die Leviten. Denn diese hat der Herr erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen für immer. Darum versammelte David ganz Israel in Jerusalem, damit sie die Lade des Herrn an den für sie bereiteten Ort hinaufbrächten. David versammelte auch die Söhne Aarons und die Leviten. Und das ist das Gleiche auf eine andere Art und Weise. Sie wollen wieder die Lade bringen, aber andere Art und Weise. Ohne Kühe, ohne Wagen, ohne den Usa und seinen anderen Freund, sondern so, wie es in der Bibel steht. Es ist anders. Gott möchte es anders haben. Und im Hosea 4,6 steht, es ist so wichtig, dass wir diesen Vers kennen, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis oder mein Volk stirbt aus Unwissenheit. Mein Volk stirbt aus Unwissenheit. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will ich auch ich deine Kinder vergessen. Usa starb aus Mangel an Erkenntnis. Er wusste nicht, dass man die Lade vielleicht nicht anfassen darf. Oder vielleicht hat er es vergessen. Aber Gott hat ganz genau aufgeschrieben, schon vorher, im 4. Mose 4,15, da steht in diesem Vers, wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers mit dem Bedecken des Heiligtums und aller seiner Geräte fertig sind, so sollen danach die Söhne Kahats hineingehen. Nicht irgendwer, sondern genau diese Söhne. Um es zu tragen, nicht zu fahren, zu tragen. Wir wollen uns oft gemütlicher machen, einfacher machen. Wie kann ich einfach zu Gott kommen? Wie kann ich irgendwie drumherum, über den Zaun oder sonst irgendwo? Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich geht. Nicht seitlich, sondern durch die Tür müssen wir durch. Jesus ist das Tor. Jesus ist die Tür zum Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es ist wichtig, dass wir es genauso machen, so wie es er sagt in seinem Wort. Nicht anders. Nicht ein bisschen anders. Um es zu tragen. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren. Das Heiligtum, die Bundeslade, die sollen das nicht anrühren, steht dir, ganz klar. Sonst würden sie sterben. Das ist die Arbeit der Söhne Kahats an der Stiftshütte. Und Gott steht zu seinem Wort. Er macht keine Späßchen. Er sagt, wenn du das anrühren wirst, dann wirst du sterben. Und das ist das, was Usa gemacht hat. Er hat die Bundeslade angefasst und er starb. Warum? Weil er sagt, fass nicht an. Er sagt, er fasst nicht an. 4. Mose 4,15. Sonst würden sie sterben. Und Gott steht zu seinem Wort. Und er hat es vollbracht genauso. Wir können es manchmal nicht verstehen, aber Gott ist gerecht. Auch wenn wir es nicht manchmal nicht verstehen. Und da ist so schön, dass wir das tun, was er sagt. Und wie, da frage ich mich, vergessen sein Wort oder in seine Satzung nicht wandeln. Was heißt das? Oder wie oft sollte man eigentlich die Bibel lesen, dass man weiß, was in der Bibel steht, dass man nach seinen Satzungen handelt? Was meint ihr? Wie oft sollte man die Bibel lesen? Täglich? Noch was? Wie oft sollte man die Bibel lesen? Tag und Nacht? Ist ein bisschen viel, oder? Was meint ihr? Wie oft sollte man die Bibel lesen? Ich habe Tag und Nacht gehört und jeden Tag. Jetzt gucken wir mal, was steht im Josua 1, 7 bis 8. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Amen. Tag und Nacht. Das ist das, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Weise. Und es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, ernst nehmen. Dass wir nicht sagen, wir können heute lesen, morgen vielleicht nicht. Morgen ist, keine Ahnung, was für ein Tag. Ein Geburtstag brauche ich auch nicht. Da geht es ja um mich, nicht um Jesus. Jeden Tag und Nacht. Dann, dass wir weise handeln. Dass wir wirklich verstehen, was Gott von uns möchte. Er hat uns dafür die Bibel gegeben. Ist ja kein Menschenwerk. Ist Gottes Werk. Durch den Geist Gottes gegeben worden, die Bibel. Tag und Nacht. Und die Geschichte geht weiter von der Bundeslade im 1. Chronik 15, 11 bis 16. So rief nun David die Priester Zadok und Abiatar und die Leviten Uriel, Asaja, Joel, Shemaja, Eliel und Aminadab. Und er sprach zu ihnen, ihr seid die Familienhäupter unter den Leviten, so heiligt euch nun, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinauf an den Ort, den ich für sie zubereitet habe. Er hat was vorbereitet und jetzt sollten sie sich auf einmal heiligen. Davor haben die das nicht gemacht. Der Transport von A nach B, sagen wir oft, ja, Hauptsache ich komme von A nach B. Aber Gott ist nicht im Ischegal. Gott hat seine Satzungen, er hat seine Bestimmungen, er hat für alles einen Plan. Er möchte sagen, wie es richtig und wie falsch. Und hier macht es David dann richtig. Denn das vorige Mal, als nicht ihr es wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührte. Das ist Einsicht. Das ist nicht einfach so, ja, das war so. Nein, es ist Einsicht. Er sagt nicht, Gott war so schlecht, Uzza ist gestorben, sondern er sagte, wir haben ihn nicht gesucht, wie es sich gebührte. Wir waren schuld. Wir haben auf die falsche Art und Weise getan. Das ist Buße, wenn wir bekennen unsere Schuld. Manchmal ist es schwierig zu erkennen, unsere Schuld. Weil wenn man es jetzt grob nimmt, David wollte die Lade Gottes holen und er stirbt. Was soll ich Buße tun? So ist oft unser Menschendenken. Oder der Teufel redet uns so in der Stimme ein. Was soll man da Buße tun? Doch, hier bekennt er. Als nicht ihr es wart, machte der Herr, unser Gott, also es waren nicht die Leviten, es waren die falschen Leute, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührte. Gott möchte gesucht werden auf seine Art und Weise. Das Richtige tun auf die richtige Art und Weise, nicht die falsche. So heiligten sich die Priester und Leviten, um die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinaufzubringen. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade, nicht fuhren, trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, indem sie die Stangen auf sich legten, wie es Mose geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Gott macht sich so die Mühe, sagt zu Mose, die Stangen sollen so sein, so und so lang, damit Gold überzogen, und dann sollen noch Ringe da sein für die Bundeslade. Und dann stellen wir auf den Wagen. Gott denkt sich doch dabei was. Wisst ihr, was ich meine? Er macht es ja nicht einfach so. Gott könnte auch irgendwas anders erfinden. Einen LKW hinschicken oder so. Für ihn kein Problem. Oder sie selber tragen. Aber er sagt, so sollt ihr das machen. Auch wenn es mal schwierig ist, die 20 Kilometer hoch nach Jerusalem. Ist auch schwierig. Aber Jesus hat sein Kreuz auch hinaufgetragen. Ja? Er hat nicht den Umweg genommen. Er hat gesagt, ja komm, ich bleib gleich dort oder so. Er hat sich auch alles anders machen können, dass es für ihn leichter wäre. Aber er ist auch diesen Leidensweg gegangen. Nach Golgatha. Amen. Und David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestimmen sollten. Mit Musikinstrumenten, Harfen, Lauten und Zimbeln, damit sie sich hören ließen und die Stimme mit Freuden erhöben. Und Vers 28. So brachte ganz Israel die Bundeslade des Herrn hinauf mit Jauchzen, mit dem Schall von Schafarhörnern, Trompeten und Zimbeln. Sie spielten laut mit Harfen und Lauten. Seht ihr diesen Unterschied? Den einen Transport und den ersten und den zweiten? Den ersten haben sie nach ihrem Gutdenken gemacht und den zweiten nach Gottes Plan. Was für ein Unterschied ist? Beim ersten Mal ist jemand gestorben, Traurigkeit, Schmerz, Unmut. Wo ist dieser Gott? Was macht er mit uns? Und das zweite Mal, Freude, Spielen, Jauchzen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ganze Land, das ganze Volk hat es hinaufgebracht. Die Leviten, und die haben alle gejaucht und sich gefreut. Wenn wir alles so machen, wie der Herr es möchte, kommt Freude auf. Nicht Trauer, Freude. Gott hat gute Gedanken für uns, nicht schlechte, gute. Wir müssen uns aber darauf einlassen. Das Richtige tun, aber auf die falsche Art und Weise. So oft. Viele Menschen wollen in den Himmel, oder? Ist doch so. Jeder will in den Himmel. Aber viele wollen es auf die falsche Art und Weise. Und das lesen wir auch in Matthäus 18, Vers 1 bis 4. Von der falschen Art und Weise. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt, erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und oft heißt es ja, du musst erwachsen werden, du musst so und so werden, du musst dies und das, aber nicht wie ein Kind bleiben. Das wollen wir doch nicht. Aber Gott sagt anders. Er sagt, wir sollen umkehren, sagt Jesus, umkehren, werdet wie die Kinder und sich selbst erniedrigen. Erniedrigen. Das ist wichtig. Er sagt, werdet wie die Kinder. Und wie kann man werden wie ein Kind? Ich habe heute Morgen mich mit meinem Sohn unterhalten, mit dem Philipp, und er war jetzt 2 Wochen bei der Oma. Und als er bei der Oma war, da hatte er sehr starke Symptome der Krankheit, sag ich mal. Und da hat er gesagt, Oma hat mir Tee gegeben zum Trinken. Und dann sage ich, ja, aber du weißt, der Tee hat dich nicht geheilt. Jesus hat dich geheilt. Und dann sagt er, natürlich, sagt er. Tee hat ja auch keine Hände und Füße. Versteht ihr, was ich meine? Nicht der Tee. Sondern der hat ja nicht mal Hände und Füße. Versteht ihr, was ich meine? Natürlich war es Jesus, weil Jesus hat Hände und Füße. Amen. Er hat alles. Und die sind sogar durchbohrt für uns worden. Aus voller Liebe. Liebe. Die Liebe hat ihn ans Kreuz gebracht. Die Liebe zu uns Menschen. Und es ist dieser Glaube wie ein Kind. Nicht der Tee. Der Tee hat doch keine Hände und Füße, oder? Amen. Und wir sollen so werden wie die Kinder. Was in der Bibel steht, soll man glauben wie ein Kind. Und Matthäus 18, Vers 8 bis 11. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du 2 Hände oder 2 Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du 2 Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Darum ist Jesus gekommen, um das Verlorene zu retten. Nicht um zu verderben, sondern zum Retten. Und diese Stelle, ich habe die lange nicht verstehen können. Wie soll ich jetzt meine Hand abschneiden und meinen Fuß und mein Auge rausreißen? Soll ich mich jetzt operieren gehen, wenn ich Christ werde? Oder versteht ihr, was ich meine? Was ist da gemeint? Und die Woche habe ich ein Zeugnis gehört von einem Mann aus England. Ich denke, da kann man sehr gut verstehen, was da gemeint ist. Und das möchte ich euch mal erzählen. Es war mal ein Mann in England bei einer Evangelisation. Und dieser Mann kam am Ende vom Gottesdienst, kam er nach vorne. Die haben aufgerufen, wollt ihr Buße tun, umkehren? Und er kam nach vorne, kam zu einem Bruder oder zur anderen Schwester. Und dieser sagt, ich kann nicht gerettet werden. Und er sagt, nein, nein, du kannst gerettet werden. Und ging es immer so weiter von einem zum anderen. Und dann zu diesem Evangelisten, zu diesem Prediger. Und dann kommt zu ihm dieser Buchhalter, das war ein Buchhalter. Und er sagt, ich kann nicht gerettet werden. Sagt er, doch, du kannst gerettet werden. Gott vergibt alle Sünden. Und er macht ihm noch ein Beispiel mit dieser blutflüssigen Frau. Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, dass Gott alle Sünden vergibt. Dass für ihn keine Sünde zu groß ist. Und sagt er, nein, sie verstehen es nicht, sagt dieser Buchhalter. Ich kann nicht gerettet werden. Ja, warum? Was ist denn passiert? Ja, ich bin in einer großen Firma und in der Buchhaltung und da habe ich 10.000 Pfund gestohlen. habe es heimlich irgendwie weggetan, dass es keiner gemerkt hat. 10.000 Pfund. Sehr viel Geld für die damalige Zeit, ja. Ich schätze mal wie heute 100.000 Euro ungefähr, ja. Und er hat gesagt, mein Boss, das ist so ein harter Boss. Wenn der das erfährt, der schmeißt mich in den Knast. Und ich kann nichts tun. Und diese Sünde steht zwischen mir und Gott. Deswegen kann ich nicht gerettet werden. Und dann sagt dieser Prediger zu ihm, weißt du was? Lieber mit Jesus in den Knast, als ohne Jesus in die Hölle. Und er sagt, nein. Nein, hat er gesagt. Der Preis ist zu hoch. Und ist rausgerannt aus der Versammlung. Der Preis ist zu hoch. Am nächsten Tag war dieser Prediger irgendwo im Hotel. Und dann kommt dieser Mann wieder zu ihm. Und erzählt ihm seine Geschichte, was passiert ist. Er sagt, alles ist gut, ja, was ist passiert? Heute Nacht, ich konnte einfach nicht schlafen. Ich habe mich von einer Seite zur anderen gewälzt und dieser Gedanke ist mir nicht weggegangen, dass ich zu meinem Chef gehe und gestehe, dass ich ihm 10.000 Pfund gestohlen habe. Aber in dieser Nacht habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich entschieden, meinem Chef zu beichten und zu sagen, dass ich ihn bestohlen habe, über 10.000 Pfund. Und am Morgen ging er dann zum Chef, zum Büro. Und die Tür war verschlossen. Und er konnte nicht hineingehen, weil er so Angst hatte. Und dann irgendwann nach 10 Minuten hat er die Tür einfach aufgerissen, ging hinein. Und der Chef sagt, was willst du? Komm, sag schnell, meine Zeit ist kostbar und so. Ja, ich war bei der Evangelisation gestern. Ah, okay. Das heißt, du hast jetzt Jesus angenommen, oder? Nein, das ist ja gerade das Problem. Ich kann nicht gerettet werden. Und dann sagt der Chef, ja, aber ich kann dir dabei auch nicht helfen. Nein, sagt dieser Buchführer. Sie verstehen es nicht. Ich habe sie bestohlen. Über 10.000 Pfund. Ich habe in der Buchführung immer Geld zur Seite getan und ich kann es nicht mehr zurückzahlen. Ich habe alles verspielt, das ganze Geld. Und es tut mir so leid und fängt an zu weinen und alles. Und da sagt dieser Boss, du böser Mitarbeiter, letzte Woche haben wir mit allen schon beschlossen, dass wir dich zu meinem Sekretären befördern und dass du ein höheres Gehalt bekommst und alles. Aber das kannst du jetzt alles vergessen. Und du gehst in den Knast, ich zeig dich an und alles. Du wirst im Knast dafür büßen. Und er weinte und sagte, ist mir alles egal. Jesus hört, hat er gesagt, du hast Jesus gefunden. Wahrhaftig. Ich habe es mir anders überlegt. Wir werden dich befördern und du wirst mit dem Geld, was du jetzt mehr bekommst, das Geld zurückzahlen können, ohne Probleme. Und nimm diesen heutigen Tag frei und feier den Tag, dass du Gott gefunden hast. Amen. Und er ging und lief ohne Mantel, ohne nichts und lief zu diesem Prediger und hat ihm die frohe Botschaft verkündigt, dass er gerettet worden ist. Halleluja. Und ist auch nicht in den Knast gekommen. Weil Gott gut ist. Er hat gute Gedanken mit uns. Und so oft ist es in unserem Leben, dass wir das Richtige tun wollen, aber auf die falsche Art und Weise. Wie hätte dieser Mann sonst gerettet werden können, wenn diese 10.000 Pfund zwischen Gott und ihm stehen? Diese Sünde. Es wäre kein anderer Weg da vorbeigegangen. Buße, umkehren, entschuldigen. Bei Gott und bei den Menschen. Das ist wahre Buße. Und er wurde gerettet an diesem Tag, weil Gott treu ist. Er steht zu seinem Wort. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen. Er will es tun, er will uns reinigen. Das Richtige tun, aber auf die falsche Art und Weise. In Matthäus 7, Vers 21 bis 23 lesen wir auch so ein Beispiel, wo Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, hat es heute schon jemand gesagt? Herr, Herr? Nicht jeder, sagt er. Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der wird eingehen. Nicht der, wo sagt, Herr, Herr, sondern den Willen meines Vaters. Und dieser Wille steht in der Bibel. Sein Wille ist in der Bibel aufgeschrieben. Und wenn wir bitten nach seinem Willen, dann wird er uns auch geben, um was wir bitten. Nicht unser Gutdenken, sondern nach seinem Willen, das in der Bibel steht. Deswegen müssen wir die Bibel lesen, dass wir wissen, was drin steht und dass wir um seinen Willen beten können. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Die haben das Richtige getan. Jesus sagt, treibt Dämonen aus, heilt die Kranken, tut Wunder, tut Weissagungen. Aber er sagt, ich kenne euch nicht. Die haben es getan, irgendwas. Aber auf die falsche Art und Weise. Und es ist so wichtig, dass wir das Wort genau nehmen. Nicht so, okay, könnte schon sein. Nicht so Larifari. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er hat seine Ordnungen. Oder er möchte sagen, wo es lang geht, wie es funktioniert, was das Richtige ist und was das Falsche ist. Sein Wort ist die Wahrheit. Und er möchte uns die Wahrheit sagen. Er ist selber die Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person. Und er möchte, dass wir das Richtige tun, auf die richtige Art und Weise. Dann wird er nicht zu uns sagen, ich kenne euch nicht, sondern wird sagen, komm zu mir ein, du treuer und frommer Knecht. Das wird er dann zu uns sagen. Wenn wir ihn kennen. Kennst du Jesus? Heute? Kennst du ihn schon? Matthäus 3, Vers 8. Ist auch so ein Beispiel, das Richtige tun, aber auf die falsche Art und Weise. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Man kann Buße tun, aber auf die falsche Art und Weise. Buße würdig sind. Es gibt irgendwo ein Maß, oder? Es gibt richtige Buße und falsche Buße. Beides sieht ungefähr gleich aus. Aber ich nehme jetzt mal dieses Beispiel von diesem Buchhalter, der wo 10.000 Pfund bei seinem Boss geklaut hat. Und wenn man einmal klaut, dann klaut man eigentlich regelmäßig, oder? Jetzt überlegt mal, dieser Buchhalter hat jetzt auch woanders 100 Pfund geklaut. Ja? Sagen wir bei seinem Freund. Und denkt er, ja, okay, ich will in den Himmel, ich tue jetzt Buße, aber nicht über die 10.000, sondern nur über die 100 Pfund. Geh zu seinem Freund, es tut mir leid, ich habe dich bestohlen, hier sind die 100 Pfund, wir sind wieder quitt. Vergib mir. Danke, Jesus, dass du mich angenommen hast. Sieht doch so gut aus, oder? Aber die mit den 10.000, da komme ich ins Gefängnis. Das ist mir Gott nicht wert. Und das ist falsche Buße. Wenn wir kleine Sünden bekennen und das Große verstecken, das ist falsch. Das ist keine wahre Buße. So ist es oft bei uns, dass wir Buße getan haben, aber keine würdige Buße. Und ich habe mal so eine Theorie aufgestellt. Wenn ich halbe Buße tue, bedeutet es halbe Bekehrung, halbe Wiedergeburt und dann komme ich zur Hälfte in den Himmel. Was meint ihr? Kann man das machen? Halbe Buße, halbe Bekehrung, halbe Wiedergeburt und dann kommt man zur Hälfte in den Himmel. Geht sowas? Was meint ihr? Gibt's keine Grauzone bei Gott? Nein, gibt's nicht. Bei Gott gibt's nur oben oder unten. Und da ist es wichtig, dass wir das Richtige tun, auf die richtige Art und Weise. Um Lukas 11, Vers 20 bis 23. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist, als er über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Wenn wir stehen nochmal zurück. Und da habe ich mir gedacht, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Und wir alle sind auf die Welt gekommen und die Bibel sagt, wir sind mit von Adam und Eva abgestammt. Und diese Sünde ist schon in uns. Ob wir wollen oder nicht, wir kommen auf die Erde als sündige Menschen. Wir sind alle von Anfang an von Gott getrennt. Warum? Weil der Satan uns verführt hat, weil wir Satan gehorcht haben als Menschen. Und deswegen ist die Sünde da. Aber Jesus ist gekommen, um dem Teufel, die alte Schlange, den Kopf zu zertreten und uns mit dem Vater zu versöhnen in alle Ewigkeit. Darum ist er gekommen. Und hier, wenn ich das so lese, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Und wenn wir so gefangen sind, als Menschen, wo wir schon auf die Welt gekommen sind, und er bewaffnet bleibt, bleibt er in Frieden. Da passiert keine Buße, keine Umkehr. Wenn aber welcher stärker ist als er, und wer ist stärker als er? Jesus, der Heilige mit seinem Heiligen Geist. Er sagt, der in euch ist, ist viel, viel stärker als der in der Welt ist. Und wenn dieser kommt und diesen Starken nimmt und ihn rausschmeißt, dann sind wir wiedergeboren. Wenn der Heilige Geist da ist, und das geht nicht spurlos an uns vorbei, dann, so nimmt er seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Dann ist es passiert. Wir müssen ihn einladen. Und er sagt im Vers 23 weiter, von schwarz und weiß, oben, unten, oder gibt es eine Grauzone, sagt Jesus ganz klar, es gibt's nicht. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wenn du heute nicht Jesus hast, dann bist du praktisch gegen ihn. Auch wenn du es nicht möchtest. Aber er sagt es so, weil es sein Wort sagt. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und das ist meine Frage. Sammelst du heute? Oder zerstreust du? Es gibt nicht zwischendrin. Es gibt nicht, ich bin neutral. Wenn du neutral bist, sagt Jesus, du streust. Könnt ihr euch vorstellen? Gott sammelt die Menschen und du wirkst dazu bei, dass sie wieder weglaufen von Jesus. Wichtig ist, dass wir heute sammeln für Jesus. Menschen zum ewigen Leben führen, zu Gott, zu seinem Kreuz sagen, bekehrt euch, kehrt um von der Sünde. Sammeln wir heute oder sammeln wir noch nicht? Da können wir uns selber prüfen. Und so gibt es auch verschiedene Arten, wie wir gerettet werden. Einer wird so gerettet, der eine fliegt vom Pferd, der eine wird auf diese Art gerettet. Verschieden. Aber es muss immer wahre Buße dabei sein. Wenn das nicht passiert, passiert gar nichts. Oder es war eine heimliche Buße oder Umkehr. Das höre ich auch oft. Oder bekomme es so mit. Heimliche Buße und Umkehr. Wir können uns doch nicht vor Gott verstecken oder vor den Menschen verstecken. Ich lebe meinen privaten Glauben oder ich glaube, wie ich will oder ich will so machen, wie ich will. Jesus sagt es nicht. Jesus sagt, wir sollen es anders machen. Und es steht in Matthäus 10, 32 bis 33. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Und es ist wichtig, dass wir ihn bekennen vor den Menschen. Wenn jemand fragt, glaubst du an Gott? Oh, ich will dazu nichts sagen. Dann glaubst du auch nicht. Wenn du es für dich behalten willst, dann ist es noch nicht das, was Jesus möchte. Wir sollen es bekennen vor den Menschen. Nicht heimlich irgendwo tun. Wir sollen, ja, heimlich sollen wir oder im Stillen in unserem Kämmerchen beten. Das können wir im Stillen tun. Aber Jesus bekennen sollen wir vor den Menschen. Wenn wir das nicht tun, wenn das nicht unser Herz möchte, dann ist irgendwas noch falsch. Das ist so wichtig, dass wir es aussprechen. Lasst uns ehrlich zu uns selber sein und das Richtige auf die richtige Art und Weise tun. Auch wenn es Überwindung kostet, auch wenn du 10 Minuten vor deinem Chef sein Büro stehst und sagst, jetzt komme ich gleich in den Knast. Tu es. Die Wahrheit gewinnt immer, weil Jesus die Wahrheit ist. In ihm ist keine Lüge. In ihm ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist gut. Es kostet manchmal Überwindung, aber wir müssen ihn bekennen und es laut aussprechen. Nicht, ich glaube in meinem Herzen, leise. Ja, es ist dann in deinem Herzen. Aber wiederum hat Jesus gesagt, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Amen. Also kann ich es nicht halten. Wenn es wirklich voll ist, dann geht's raus. Römer 10, 9 bis 10. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, also nicht irgendeinen Herrn, sondern als dein Herrn, dass er jetzt sagt, was du zu tun hast, dass du dich ihm unterordnest, wenn du das machst, bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten aufgeweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Wir müssen bekennen mit unserem Mund, dass Jesus der Herr ist, unser Herr. Ab heute. Dann werden wir gerettet. Das ist die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden. Ihn als unseren Herrn und Heiland anzunehmen und ihn zu bekennen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keine andere Art und Weise. Gott führt uns immer dorthin, dass wir ihn bekennen, mit dem Mund und dem Herzen glauben. Das ist der Weg zu Jesus. Wenn du heute diese Möglichkeit gut nutzen möchtest, dich zu demütigen, Buße zu tun, dein Leben Jesus abzugeben, ihn zu deinem Herrn und Retter machen willst, dann lade ich dich jetzt ein, nach vorne zu kommen. Ich will gerne mit dir beten, dass Jesus in dein Leben kommt, deine Sünden dir vergibt und du eine neue Kreatur wirst, so wie er es in seinem Wort gesagt hat. Wenn du das möchtest, dann komm nach vorne. Ich will gerne mit dir beten, dass Jesus in dein Leben kommt, in dein Herz kommt, dir Vergebung schenkt, Frieden schenkt. Und dass du ihm nachfolgen kannst, wohin er möchte, nicht wohin wir möchten. Wenn du das möchtest, dann tu ein Zeichen und komm nach vorne. Ich will gerne mit dir beten jetzt. Wenn Jesus dein Herz ist berührt, dann komm nach vorne. Lass uns zusammen beten. Vater, wir danken dir in Jesu Namen, dass du deinen Sohn gesandt hast auf die Erde, nicht um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Du hast uns gerettet aus der Finsternis, du hast uns rausgezogen und hast uns Leben geschenkt. Danke, Jesus, dass du der Retter bist. Du bist Liebe. Liebe tut nichts Böses. Liebe vergibt. Sie tragt nichts nach, sondern sie vergibt neu und neu. Danke, Jesus, dass du uns vergeben hast, auch wo wir verloren waren. Danke, Jesus, dass du der Herr bist. Danke, dass ich vor deinem Namen jedes Knie beugen muss und jede Zunge muss bekennen, dass du der Herr bist. Du bist Gott. Und das ganze Volk sagt Amen. Amen.